Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje. Mit mir wieder an einem Tisch sitzt heute Knut Nippe. Ich freue mich, dass du hier bist.
Danke, Malte, ich auch.
Und wir haben letztes Jahr ein Thema am Wickel gehabt, nämlich die Frage von geistlichen Übungen. Weil wir ja so ein bisschen als evangelisch-lutherischer Podcast gut darin sind, die Gesetzlichkeit der frommen Szene zu kritisieren. Und gerade in dem geistlichen.
Und auch unsere eigene.
Und gerade im Bereich von geistlichen Übungen wird schnell mal gesetzlich, wenn man sagt, du musst jeden Morgen eine halbe Stunde stille Zeit machen. So, und dann gibt es allerdings die, finde ich, völlig legitime Rückfrage, ja, wie macht ihr es denn dann konkret selber? Wie lebt ihr eigentlich euer geistliches Leben? Und da hatten wir im Jahr 2024 mal so einen Aufschlag gemacht, geistliche Übungen, so einen Schnelldurchlauf. Und wir merken sofort, Schnelldurchlauf ist es nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen in diesem Jahr einige der geistlichen Übungen mehr vertiefen. Das machen wir heute zum Thema Beten. Und Knut, wir sind ja nicht allein hier an diesem Tisch, sondern mit uns an dem Tisch sitzt einer unserer Kollegen, Jan Jakisch. Grüß dich, Jan.
Moin, hallo.
Genau, Jan, auch ein Pastor unserer Kirche. Jan, ich weiß ja, wer du bist, aber viele Leute, die uns zuhören, wissen vermutlich eher nicht, wer du bist.
Die wissen es nicht, nee, genau. Jan Jakisch und was ich beruflich mache und wozu ich berufen bin, hast du schon verraten. Ich bin Pastor in Büchen, einem ganz kleinen Ort, der mal als Grenzbahnhof eine lange Geschichte hat während der deutschen Teilung. Ansonsten eher so ein weißes Fleckchen auf der Landkarte. Mhm. Man muss immer zweimal erklären, wo Büchen ist, also im Dreieck von Lauenburg, Mölln und Schwarzenbeek.
Was vielen Leuten in Deutschland auch nicht sagen.
Ja, ganz genau. Also südlich von Lübeck, östlich von Hamburg, mitten in der Valla Pampa. Genau, ich bin 50 Jahre alt, verheiratet, Vater von 3 Kindern. Und ich bin mit Leidenschaft Pastor und ich bin mit Leidenschaft gerne draußen unterwegs, was ein bisschen, Spoiler, auch mit diesem Thema für mich zu tun hat. Mhm.
Und du bildest auch Theologen aus. Also du hast immer angehende Pastoren, die du ausbildest, für die du der Anleiter bist. Und einer ist ja bei YouTube ganz berühmt geworden.
Ja, genau. Also ich habe 5 angehende Pastoren ausbilden oder in der Ausbildung begleiten dürfen. Genau. Und jetzt schon seit etwas längerem eine Pause.
Genau. Und einer davon war ich, um jetzt einmal ganz zu gehen. Und daher freue ich mich besonders, Jan, dass du da bist.
Also immer wenn Malte mir auf die Nerven geht, denke ich, ja, da hat Jan halt versagt.
Dann sind wir beim Thema Beten. Wir haben uns als Auftakt der Reihe über geistliche Übungen gesagt, wir fangen mal mit dem Thema Beten an. Und wir gehen einfach mal gleich rein. Ich frage euch mal, seid ihr die großen Beter? Seid ihr gute Beter? Also wie empfindet ihr das so bei euch? Ich sag's mal gleich bei mir. Seit ich Christ bin, empfinde ich mein eigenes Beten, da bin ich eigentlich nie so richtig zufrieden mit, dass ich sage, oh, ich glaube, Beten, da bin ich richtig gut drin. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Seid ihr große Beter? Wie ist das?
Das sind ja eigentlich 2 Fragen. Sind wir große Beter oder sind wir gute Beter?
Das ist ein Unterschied?
Für mich ja. Und ob ich ein guter Beter bin, das würde ich mir nicht aneignen, das zu beurteilen. Mhm. Weil das ja auch die Frage aufwirft, ab wann ist man ein guter Beter? Also ist man gut, wenn man quasi eine hohe Wirksamkeit in Gebeten hat?
Da so gibt's Output. Ja,
also bei Heilungsgebeten kann man das ja sozusagen sehen. Und wenn man ganz konkrete Gebetsanliegen hat, oder ist man gut im Sinne von, man betet im Sinne von. Also das weiß ich nicht, ob ich ein großer Beter bin, 1,80 Meter, steht im Personalausweis. Okay. Also mir ist Gebet wahnsinnig wichtig.
Ja.
In der Hinsicht könnte ich wahrscheinlich, ohne rot zu werden, sagen, ja, ich bin ein großer Beter. Ja. In Bezug auf Gebetsdisziplin, wie man das so in einigen Gebetsbüchern liest, da würde ich mich jetzt nicht 1,80 Meter einstufen.
Ja, das geht mir ähnlich. Also ich muss leider zugeben, dass Beten so immer eins der ersten Sachen sind, die so im Alltag runterfallen, ja, wenn der Tag stressig ist. Luther hat ja gesagt, wenn du viel zu tun hast, dann musst du umso mehr beten. Das finde ich vom Kopf her, stimme ich dem voll zu. Und in meiner Praxis sieht es ganz anders aus. Und es gibt auch so Situationen, wo ich irgendwie ein Problem habe oder so und alles Mögliche versuche. Und dann irgendwann, wenn mir gar nichts mehr einfällt, dann denke ich, ich glaube, ich muss beten. Mhm. Und da denke ich, warum ist das eigentlich nicht andersrum? So. Also so gesehen bin ich mit meinem Gebetsleben nicht so zufrieden. Du hast vorhin gesagt, immer, also oder denkt ihr immer? Also es gab mal so Zeiten, wo ich dachte, es geht besser. Mhm. Aber ich wünsche mir da mehr. So. Und ich bewundere Leute, bei denen das regelmäßiger ist. Ich kenne so manche Leute, die so ganz regelmäßig das machen. Also ich denke, da gibt es auch ein mehr. Ja.
Ich hatte mal so bei mir die Erfahrung gemacht, dass ich glaube, wenn ich objektiv so auf mein Leben gucke, dass ich vielleicht schon mehr bete vielleicht als früher, aber ja so ein bisschen auch Teil der eigenen geistigen Entwicklung, zumindest bei mir ist, dass man eigentlich merkt, dass man Gott immer mehr braucht. Also es gar nicht so ist, dass, also, und je mehr ich merke, dass ich Gott brauche, desto mehr denke ich eigentlich auch, müsste ich eigentlich mehr beten. Und von daher fühle ich mir gar nicht so, dass ich denke, ich könnte jetzt hinter meinem Gebetsleben so einen Haken machen und sagen, so, das habe ich jetzt geschafft und abarbeitet, aber vielleicht ist das eh das Grundthema von geistigen Übungen, dass das nicht sowas ist, wo man so einen Haken hintermacht und sagt, so, das habe ich jetzt gemeistert oder so.
Ist erledigt, ist auf zur nächsten Übung.
So ungefähr.
Ja, also das, genau, da, also das würde ich, dem würde ich gleich sagen, dass dieses Hakending schon doof ist, weil das macht das ja so zu so einer Aufgabe, ja, so, was man geschafft haben muss. Also, aber wenn Beten was Tolles ist, ich mache doch auch nicht hinter anderen Sachen, die mir Spaß machen, oh, jetzt habe ich das geschafft, so. Also das gibt ja dem Ganzen schon so einen Aufgabencharakter.
Jetzt sind wir alle schon ein bisschen länger so als Christen unterwegs. Würdet ihr sagen, bei euch gibt es auch eine Entwicklung beim Beten? Also wenn wir so, wenn ihr euch so mal vergleicht, so wie als Teenager, ist jetzt vielleicht 3-4 Jahre her so bei uns. Und würdet ihr sagen, ihr habt eine Entwicklung gemacht im Gebet?
Absolut. Also ich bin im christlichen Haushalt aufgewachsen. Wir haben dann und wann Hausandachten gefeiert. Das war selten so, dass ich mich wirklich darauf gefreut habe. Und das Gebet hat sich auf das Vaterunser beschränkt, weil für meine Eltern das Gebet eine sehr, sehr intime Angelegenheit ist, die sie in der Regel nicht mit anderen Menschen teilen. Dann habe ich in einem Jugendkreis das laute Beten kennengelernt, war fasziniert und erschrocken zugleich. Ich erinnere noch meine eigenen Herzklopfen, bevor ich mich selber getraut habe, laut zu beten. Irgendwann fand ich auch mal, Mensch, also wer laut betet, der betet richtig. Diese Phase, Knut lacht schon, diese Phase habe ich dann natürlich auch im Zuge des Reiferwerdens abgelegt. Und habe dann Christenmenschen kennengelernt, die mich so ein bisschen angeleitet haben zu einem relativ disziplinierten Beten. Und das war eine gute Geschichte. Also ich hatte dann auch wirklich so ein Gebetsbuch, in das ich mir so Anliegen eingetragen habe. Und hatte manchmal auch die Erfahrung gemacht, ich konnte da auch etwas abhaken. Also weil sich ein Gebetsanliegen tatsächlich erfüllt hat.
Ja, aber du hast ein Anliegen abgehakt.
Ja, genau.
Das
genau,
ist ja ein ganz anderes Abhaken
als ich weiß. Ja, ich habe dich schon. Ich wollte dich nur ein bisschen auf den Arm nehmen. Genau.
Dafür bist du hier.
Du kriegst dein Fett auch noch weg. Genau, und dieses Disziplinierte, das habe ich tatsächlich, das habe ich nicht mehr. Also da bin ich auch ein bisschen bei Knut, wie man so auf kirchlich sagt, ich bin bei jemandem. Ich führe kein Gebetsbuch mehr. Denk manchmal, das wäre gar nicht so doof, aber über dieses Denken geht es nicht hinaus.
Vielleicht ist es ja ein guter Punkt, weil ich glaube, einige, die uns so zuhören, fragen sich vielleicht, was ist jetzt die genau richtige Form des Gebets? Was muss ich als richtig guter Christ, wie muss ich beten? Und ich finde, ich kann zumindest von mir sagen, es gibt im Leben so verschiedene Phasen. Und dann ist auch sozusagen die Art des Gebetes kann auch sehr unterschiedlich sein. Also, dass man sozusagen sagt, ich habe so ein Buch und dann schreibe ich die Anliegen drauf. Oder ich habe eine Zeit, wo ich sehr formalisiert bete, nach einer festen Struktur. Und dann gibt es Zeiten, wo ich freier bin. Oder ich kann zumindest von mir sagen, vielleicht bin ich auch vom Typ her einfach nicht der immer das Gleiche macht. Sondern ich versuche immer so verschiedene Arten zu beten, auch auszuprobieren. Ich habe gerade so übe ich mich also an diesen Tagzeiten gebeten so rum, weil ich dachte, ich will es mal wieder eine neue Art zu beten machen. Mhm. Also vielleicht, weil ich einfach so Adrenalin-Junkie bin und immer was Neues brauche. Aber das ist ja so ein bisschen die meine Erfahrung, dass in verschiedenen Lebensphasen auch Gebet anders aussieht, oder?
Ja, und ich würde das gar nicht mal unbedingt miteinander verknüpfen. Also ich kenne auch so verschiedene Formen, also und würde auch meine Entwicklung daran festmachen können. Also mein erstes Gebet war wirklich auch so ein Abhakgebet. Also ich weiß noch, wie toll ich das fand, als meine Oma mir beigebracht hat, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Habe ich gedacht, super, das schaffe ich. Ja, also das ist schnell gesagt, das kriege ich hin. Und dann auch, ja, die Phase im Jugendkreis. Und da war nicht nur, wer laut betet, betet richtig, sondern bei uns war es auch so ein bisschen, wenn du zum ersten Mal in der Gebetsgemeinschaft laut gebetet hast, dann warst du angekommen.
Dann hat man.
Dann warst du ein richtiger Christ. Ja. Also genau, ich habe in verschiedenen Phasen meines Lebens verschiedene Formen gemacht und ich würde die auch nicht so nur als Entwicklungssache machen, sondern ich brauche das auch, neue Formen auszuprobieren. Ich finde das gut. Ich habe auch mal eine Zeit lang so einen Kalender gehabt und habe da jeden Tag einfach nur die Namen reingeschrieben von Leuten, für die ich gebetet habe. Und das war so cool. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, obwohl ich das auch schon lange nicht mehr mache. Es war so cool, dass ich irgendwann mal nach Monaten da reingeguckt habe und bei manchen erst gesehen, dass Gott den Haken nach Monaten gemacht hat, wo ich schon gar nicht mehr an die gedacht habe. Und ich dann gesehen, aber nee, das hat sich jetzt, also wo ich auch gemerkt habe, wie ungeduldig ich auch manchmal bin und so. Genau, aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt die, also ich würde nicht sagen, es gibt die Form für die Anfänger und die Form für die Kinder und die Form, sondern ich glaube, es ist schon toll zu merken, es gibt ganz unterschiedliche Formen und es gibt da nicht die beste. Ich würde auch sagen, es ist gut, da mal was auszuprobieren, was einem passt. Das wäre so, als würdest du mich fragen, was ist die richtige Form, mit deiner Frau zu reden? Ja, ist es das Tür- und Angelgespräch oder ist es das Candlelight-Dinner? Und das lässt sich ja überhaupt nicht gegeneinander ausspielen, sondern gibt es verschiedene. Ich habe das, weil du im Vorfeld gefragt hast, wie das eigentlich mit vorformulierten Gebeten ist oder, und da habe ich gedacht, selbst mit meiner Frau habe ich ja Sachen, die vorformuliert sind. Also meine Frau hat auf unserer Hochzeit mir ein Lied gesungen auf der Feier und da habe ich nicht gesagt, hä, das sind ja Worte von jemand anders, ja, das ist ja gar nicht authentisch, sondern ich war hin und weg. Also auch da zu merken, ich finde es gut, wenn man beides kann, wenn man spontan mit eigenem Wort mit Gott reden kann, aber auch, wenn man Worte von anderen benutzen kann. Also deswegen gleich diese Frage, gibt es die richtige Form? Nee, das ist, glaube ich, schon die falsche Frage. Sondern es ist eher toll, verschiedene Formen zu entdecken, weil es sozusagen ja darum geht, mit Gott Zeit zu verbringen und mit ihm sich auszutauschen, so würde ich es mal sagen.
Genau, ich glaube, dass dieses Ziel entscheidend wichtig ist. Also es geht ja nicht um irgendeine Beliebigkeit, jeder probiert mal irgendwas aus, sondern Zielrichtung des Gebets ist Gemeinschaft mit Gott, Hören auf Gott und natürlich auch Abladen bei Gott. Mhm. Also sowohl Klage als auch Dank und Lob, wenn man zum Beispiel festgestellt hat, Mensch, der, für den ich gebetet habe, der wurde von Gott bedacht und man hat selber gar nicht mehr mitbekommen, dann kann man hinterher immer noch fleißig dafür danken. Eine Freundin von uns, die ist Patentante für eines unserer Kinder, diese Frau ist ein so disziplinierter Mensch und die hat jeden Morgen eine stille Zeit und die hat auch ein Gebetsbuch und das korreliert total mit ihrer Persönlichkeit und für sie ist es genau das Richtige. Ich bewundere das und stelle fest, das bin ich nicht. Ich funktioniere anders als Person, aber dennoch im Blick zu behalten, dass es im Gebet auch dieses Element der Disziplin und der Schule gibt. Das finde ich, das bleibt wichtig. Also es ist nicht irgendwie, ich bin halt nicht so diszipliniert, dann stelle ich einmal im Jahr fest, ach Mensch, so beten, das wäre ja eigentlich mal so eine ganz gute Idee. Das ist es auch nicht. Sondern ich finde auch, wenn ich ins Gebet gehe, dann gehe ich quasi auch in so eine Art Gebetsschule, die mir im Rahmen dessen, wie ich gestrickt bin, tatsächlich auch Dinge beipult.
Ja, und dann kann ich auch Sachen ausprobieren, was mir hilft und was mir nicht hilft. Ja. Also ich hatte mal vor, und das hat überhaupt nicht gut geklappt, mir einfach so für die Woche aufzuschreiben, am Montag bete ich für die und die Leute, am Dienstag bete ich für die und die Leute und hatte dann so 7 Listen und das war ganz. Und dann habe ich, also hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, was viel besser funktioniert, ist, wenn ich Fotos von den Leuten habe. Ja, also wenn ich so ein kleines Foto, dann gucke ich mir das an, ich habe Lust, mir die anzugucken, dann habe ich die vor Augen und dann für die zu beten, ist viel besser als so eine Liste mit Namen.
Okay. Also wenn bei euch jetzt in den Gemeinden später Leute rumgehen und euch abfotografieren, vielleicht hat es nur mit dem Beten zu tun. Ja, aber ich find den Punkt auch nochmal irgendwie gut. Also es kann nicht nur darum gehen zu sagen, was sich gerade für mich gut und stimmig anfühlt, weil geistliche Übungen auch den Aspekt haben, ich sag's mal ein bisschen drastisch, den alten Adam zu ersäufen. Wenn ich immer nur beten würde, wenn ich sagen würde, jetzt habe ich richtig Bock zu beten, dann würde ich relativ selten beten, sondern ich erlebe manchmal so im Rückblick vom Beten, dass ich dann merke, das hat mir richtig gut getan und ich gehe jetzt irgendwie anders in den Tag rein. Aber es ist wenig so, dass ich im gleichen Sinne Lust aufs Beten habe, wie ich Bock auf Pommes habe. Das ist irgendwie.
Ja, du hast immer Bock auf. Nein, das ist jetzt nicht weiter.
Zu oft. So, also, oder nicht?
Total, da stimme ich dir voll zu. Aber das, ich überlege jetzt gerade, also das wäre überhaupt nicht mein Appell, zu sagen, du musst immer Lust drauf haben oder so. Oder guck, worauf du Lust hast.
Was dir gut tut.
Das überhaupt nicht, aber schon. Also was ich, aber mir geht es um was anderes, nämlich schon sich selbst zu beobachten und zu gucken, was passt zu mir, was liegt mir und das mit und diesen Gedanken mit einzubauen. Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass es sehr bereichernd ist, sich auch Formen anzugucken, die einem nicht unmittelbar liegen, um die Vielfalt mitzukriegen. Ja, also sozusagen so ein bisschen kontraintuitiv, also genau auch zu gucken, wenn ich mehr der spontane Typ bin, dann würde ich sagen, hier, guck dir mal ein Gebetbuch an, ob da nicht was für dich drin ist. Aber ich finde trotzdem auch schon gut zu gucken, wie gehe ich damit um? Also wie, das ist noch was anderes als das Lustprinzip, finde ich. Mhm. Und ich überlege, also mein kritischer Blick eben war ein Überlegender, wie ich das formulieren würde. Es geht mir nicht um, mach das, wozu du Lust hast. Und halte das dann für das Wehen des Geistes sozusagen.
Mhm. Manchmal braucht es äußere Anlässe, um im Gebet weiterzukommen. Ich habe vor Ewigkeiten an Fortbildung teilgenommen, zusammen mit Menschen von der SELG, von der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche in Deutschland, die sehr firm sind in der Komplett und in anderen Tagzeiten gebeten. Großartig, Ratzeburger Dom. Und ich wurde quasi mit hineingenommen in dieses psalmenhafte Beten. Das war großartig.
Ja, finde ich
auch super. Und hab da eine Dimension entdeckt, die ich vorher noch nicht kannte, weil ich in dieser Tradition nicht groß geworden bin. Und gleichzeitig ist das etwas, das kann ich in meiner Gemeinde nicht praktizieren. Es funktioniert
auch
nicht.
Meine Erfahrung.
Und ich bin selber auch nicht der Typ, der das für sich irgendwie alleine kann.
Ja.
Ein Anstoß von außen, um andere Gebetsformen kennenzulernen, um auch eine andere Dimension des Betens kennenzulernen. Auf der anderen Seite des Pendels steht mein freikirchlicher Pastorenfreund, der betet so mit einer so alltäglichen und für meinen Geschmack so saloppen Sprache, dass es mir eigentlich schon einfach zu salopp, ich meine, das ist ja nun kein so neutrales Wort, das ich da gewählt habe, und gleichzeitig öffnet er mir damit die Dimension des kompletten Alltags. Wir waren vor 2,5 Jahren für eine Woche in Norwegen unterwegs, wandernd, und haben viel gebetet, viel gemeinsam laut während des Wanderns. Das großartige Norwegen, das stört einfach niemanden und es muss einem auch nicht peinlich sein. Und wir haben konkrete Gebetserhörungen auch für ganz alltägliche Dinge erfahren. Das war umwerfend, beglückend, großartig. Und da hat mich mein Freund sozusagen in diese Dimension dann auf Zeit eingeführt. Das war wirklich ein Geschenk.
Wo du gerade gesagt hast, manchmal braucht es so äußere Anlässe, die einen so zum Beten bringen. Das ist auch manchmal so meine Erfahrung. Manchmal stellt ein Gott auch in Situationen, wo nur noch Beten hilft und bringt einem so das Beten auch bei. Ich hatte letztes Jahr, das fand ich irgendwie, ging mir so nach, bei Martin Luther gelesen, wie der die Josefsgeschichte auslegt. Und da gibt es ja die Geschichte, wo die Brüder zu Josef nach Ägypten kommen und Josef sozusagen relativ hart erst mit ihnen ist und sagt, wenn ihr mir nicht Benjamin holt und so. Und dann sagt Luther, seine große Vorbildsgeschichte fürs Beten ist Judah, der sozusagen vor Josef, den er nicht erkennt, sozusagen als sein Bruder, ihn bittet und inständig anfleht und sagt, er muss Benjamin mit nach Hause, weil sonst ist sein Vater. Und sozusagen so diese spontane Authentizität, so, Luther hat so Formulierung, so, das zerreißt sozusagen den Himmel, das geht direkt vor Gottes Thron, weil manchmal hat man so Situationen, wo man einfach aus dem Herzen zu Gott schreit und das ist so, ja, ganz authentisch.
Und ich kann von mir sagen, aber das müsste ich jetzt noch mal überlegen, inwieweit das auch meiner Persönlichkeit geschuldet ist, also nicht für alle Hörer eins zu eins zu übernehmen, aber ich glaube, dass ich eher versuche, so auf feste Zeiten, feste Orte zu gehen, Tagzeiten, ja, um sozusagen da feste Base zu haben in meinem Leben, ja, und von da aus sozusagen dann auch im Alltag spontan zu sein. Mhm. Aber dass ich auch das Gebet einplane und dass ich ich mag diese Tagzeitengebete auch, aber alleine hört sich das auch mit dem Singen blöd an. Zurzeit probiere ich das mit so einer App. Es gibt ja auch so Apps. Es gibt eine von der Hannoverschen Kirche und noch besser finde ich die Lebensliturgien. Ist leider ohne Singen, aber kennt ihr die Lebensliturgien? Nee. Das ist von Church Conventions und Ding. Also die kann ich empfehlen. Das ist zurzeit, mit denen probiere ich gerade so in meinem Tag so ein bisschen das drinne zu haben. Weil mir das schwerer fällt, glaube ich, diese festen Bases zu haben, um dann in das Spontane auch.
Das bringt mich auf eine relativ frische Erfahrung in unserer Gemeinde. Wir sind als Kirchengemeinde Trägerin von verschiedenen Kindertagesstätten. In einer Kindertagesstätte haben wir im Moment richtig Musik in der Hütte, weil es einzelne Eltern gibt, die ihre Unzufriedenheit, die man sachlich nachvollziehen kann, in einer Art und Weise zum Ausdruck bringen, die man sachlich nicht mehr nachvollziehen kann. Und darunter leiden die Mitarbeitenden sehr. Also das geht schon in den Bereich des Mobbings. Und die hatten gefragt, wie sollen wir damit umgehen? Und neben den, sagen wir mal, so rein formalen oder auch eher so Coaching-Tipps, habe ich sie aufgefordert, auf Zeit morgens und abends regelmäßig zu beten, um auch all die Last dieses Tages als Last vor Gott zu bringen. Und habe mich da eines Morgens- und eines Abendgebetes bedient aus diesem Buch Rituale für Hipster und andere Leute. Das müssten wir nochmal schneiden, okay. Damit sich das so anhört, das hätte ich mich gut vorbereitet. Das ist jedenfalls, es ist ein Buch, das für verschiedenste Leute, die ein bisschen jünger sind als wir, Gebetsformen an den Mann, an die Frau zu bringen, die aus der Tradition der Gebetsschule kommen, aber die quasi in die heutige Sprache, in den heutigen Alltag übersetzt werden. Also eine sehr klare, keine saloppe, aber eben auch keine hochkirchliche Sprache, die, glaube ich, vielen Menschen entgegenkommt.
Darf ich dich mal fragen, ich stelle mir das, also erstmal Respekt, so irgendwie mit Kita-Mitarbeiterin, die ja vielleicht auch alle jetzt nicht die, weiß ich gar nicht, ne, aber sozusagen die geübtesten Beter sind, sozusagen das zu machen. Ich hatte immer sofort die Angst, oh, was ist, wenn das denen gar nicht hilft? So, also man kann das ja nicht so kontrollieren, ne? Dass das sozusagen so ein
Muss man doch auch beides nicht. Also weder muss man es kontrollieren, noch muss es einen, würde ich jetzt sagen, du hast mich ja nicht, du hast ja Herrn angeguckt, aber noch muss man einen Erfolgsgarant haben, sondern man kann ja sagen, probiert das mal, und wenn dann die Hälfte sagen, oh, war gut, und die andere Hälfte, ja, bei mir nicht, dann merkt auch die andere Hälfte die Ohren nicht, aber für die Hälfte war es gut.
Ich wollte nur sagen, es ist ja ein Risiko. Also
absolut. Aber ich meine, Gebet ist ja immer Risiko.
Das ist ein gutes Thema.
Trauspruch für meine Frau und mich war, worum ihr bitten werdet in meinem Namen. Wenn ihr euch einigt, ich müsste ihn auswendig kennen. Matthäus 18, Vers 19. worin ihr euch einet werdet und darum betet, das werde ich euch geben. Und das ist ja ein totales Risiko. Man gibt sich ja komplett in die Abhängigkeit Gottes und man nagelt Gott ja auf seine Zusagen fest und macht ja nicht immer die Erfahrung, dass dann auch herauskommt, was man quasi ins Gebet legt. Was die Mitarbeitenden angeht, bin ich in der Hinsicht sehr entspannt, weil ich hundertprozentig darauf vertraue, dass Gott da Gutes tut. Weil das auch meine Erfahrung ist. Die besten Tagesanfänge, die ich habe, und ich habe sie nicht jedes Mal, ist dann, wenn quasi alle ihre Wege gegangen sind in der Familie, ich dann mit einer Tasse Kaffee in mein Arbeitszimmer gehen kann und ich habe dann eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Zeit zum Beten. Das Wort eigentlich verbinde ich mit dem Gebet. Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme so selten dazu. Das sind die besten Tagesanfänge.
Ja.
Und wenn ich wandernd unterwegs alleine bin, dann bete ich auch wahnsinnig viel und das tut mir gut und ich erlebe auch eine Wirksamkeit Gottes. Und aus dieser Erfahrung heraus kann ich getrost und ohne mit der Wimper zu zucken den Mitarbeitenden so etwas empfehlen. Weil ich dann auch denke, Gott, das ist dann deine Sache.
Ja.
Also in Gottes Namen biete ich das an.
Ich glaube, manche, die uns vielleicht zuhören, würden sich vielleicht freuen, wenn wir noch mal ein paar konkrete Sachen sagen können. Also habt ihr konkrete Tipps, was so Gebetsformen angeht? Also da kann man ja vom Hölzchen ins Stöckchen, wie heißt das Sprichwort, kommen. Also so laut, leise beten, wo muss ich mich hinsetzen, welche Körperhaltung, welche Tageszeit, wie soll ich das strukturieren? Die Liste ist lang. Habt ihr so in dem Feld Dinge, die ihr Leuten, die das Beten lernen wollen, mitgeben wollen würdet?
Also unter der Voraussetzung, was ich vorhin gesagt habe, die eine richtige Sache gibt es nicht, kann ich sagen, was ich als hilfreich empfinde, nämlich dem möglichst gut Gestalt zu geben. Also zum Beispiel tatsächlich sich einen Ort zu suchen, wo man ablenkungsfrei ist, den man so ein bisschen vielleicht dafür reserviert, ja, den man sich schön macht. Ich bin eher fürs Lautbeten, auch wenn man alleine ist. Ich kann mich da besser konzentrieren. Also ich brülle da nicht rum, sondern aber ich höre meine eigene Stimme. Oder auch Sachen aufzuschreiben. Auch das ist eine Form der Gestaltung. Also alles nur im Kopf. Kann ich auch machen, aber das andere finde ich hilfreicher.
Ich glaube, es ist hilfreich, sich gnädig, aber beherzt Ziele zu setzen. Also wir sind ja Mitte Februar, das Wort der guten Vorsätze ist uns noch nicht so komplett unvertraut, aber dass man sich zum Beispiel vornimmt, für eine oder für zwei Wochen nehme ich mir jetzt vor, entweder morgens, einige Menschen machen das ja vor dem Frühstück, da bin ich nicht der Mensch für, aber vielleicht bevor man anfängt zu arbeiten, sich eine Zeit zu nehmen, für diejenigen, die das Vergnügen haben, regelmäßig mit dem Hund Gassi zu gehen, vielleicht diese Gassi-Runde dann in Stille zu beten, diesen Moment zu nutzen, wo man für sich ist. Oder eben abends tatsächlich. Das ist für mich am schwierigsten, sich dann quasi abends, wenn man vom Energielevel her nicht mehr ganz so beisammen ist, sich dann nochmal vom Sofa heraus zu bequemen, um eben diesen einen Gebetsort aufzusuchen. Das hilft mir auch. Ein anderer Ort, wo Handy, Telefon einfach außen vor sind. Und da steht die Zeit mit Gott im Mittelpunkt. Mir helfen auch vorformulierte Gebete. Mhm. Ich bete gerne frei, laut und leise und ich bete gerne mit Worten von Psalmen oder von zum Beispiel auch Gebetsbüchern. Mhm. Das hilft.
Und ich ergänze nochmal, was für mich nochmal eine interessante Erfahrung war. Ich hatte vor einiger Zeit noch eine Person aus der Gemeinde, mit der ein Gespräch auch übers Beten, und da ging es vor allem um die Frage, wie rede ich eigentlich Gott an? Und wir merken so im Gespräch, dass so die Frage, wie rede ich Gott an, eigentlich auch so ein Eingangstor ins Gebet sein kann, weil das ja ganz viel von der Stimmung auch des Gebets schon prägt. Und da kann man ja auch experimentieren, ne? Ob Jesus der große Herrscher ist, das macht was mit dem Gebet, oder mein Freund, so der gute Hirte, oder also.
Ich will nochmal sagen, ich würde es hilfreich finden, wirklich nicht mit der Wie-Frage anzufangen, wie gestalte ich das, sondern mir auszugehen von der Sache, ich habe da Zeit mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. Und Gott freut sich erstmal, dass ich ihm diese Zeit schenke. Und dann, das ist die Basis. Und von da aus gehe ich dann, und wie gestalte ich das? Und das kann sogar sein, das ist jetzt was ich in letzter Zeit häufiger mal probiert habe, auch durch Anleitung, dass es einfach auch eine Stille ist. Ja, dass ich einfach mit Gott in der Stille sitze. Und mal hat er mir was zu sagen und mal ist nur, dass er sich freut, dass ich Zeit für ihn habe, ja. Und aber nicht mit der Wie-Frage anfangen, als wäre das sozusagen so was Technisches, sondern
geistige Übung.
Es ist eine gemeinsame Zeit mit Gott. Ja. Es ist Gemeinschaft mit Gott. Und wie möchte ich diese Gemeinschaft gestalten? Mhm. So, also aber das ist sozusagen eine zweite Frage, finde ich. Also das ist nicht der erste Schritt.
Wobei es auch meine Erfahrung, das wäre vielleicht so ein bisschen nochmal so auf der Zielgerade die Frage, wie wir vielleicht auch unsere Erfahrung Menschen begleiten, die das Beten lernen wollen, so in der Gemeinde. Und ich auch viele Leute kenne, die da ganz unsicher sind. Und da hilft es manchmal sehr kleinschrittig ranzugehen. Also ich weiß noch, wie wir letztens Glaubenskurs hatten zum Thema Beten, wie wir erstmal gemeinsam überlegen, wofür kann man beten? Und dann schreibt man das auf. Und nachdem man es aufgeschrieben hat, sagt man den Einsatz laut. Also ich glaube, für manche Leute tut es auch gut, sich so in kleinen Schritten, die man machen kann, ranzutasten. Also und dann ist es vielleicht eine Hilfe zu sagen, ich nehme erstmal morgens einfach nur das Vaterunser und bete erstmal das, wenn das sozusagen mein allererster Schritt ist. Mhm. Oder ein Psalm, weil ich glaube, so diese, hast eine Viertelstunde Zeit allein mit Gott, kann ja auch manche überfordern.
Ja, gut, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hat noch überhaupt gar keine Erfahrung und will das lernen, dann würde ich sagen, wären die ersten Schritte auch tatsächlich gemeinschaftliche, dass ich es zum Beispiel in dem Moment einmal mit ihm mache. Oder im Gottesdienst beten wir auch gemeinsam. Ja? Also ich glaube, dass man beten auch nicht theoretisch lernt, sondern schon immer im praktischen Vollzug dadurch, dass man es gemeinsam macht. Und dann aus den Erfahrungen dann was zieht und dann modifiziert oder so. Aber das ist so wie Reden. Ja, so wie Kinder oder wie wir, nicht nur Kinder, wie jeder reden gelernt hat, einfach dadurch, dass man es tut. Von da wär ein Lernen auch immer gemeinschaftlich und nicht, ich würde jemand nicht ein Buch geben und sagen, so hier, da steht alles drin oder so.
Okay.
Ich finde, es kommt auch nochmal auf die Frage an, wie intensiv man lernen will. Also wenn es jetzt Menschen sind, die das erste Mal mit einer mit einem persönlich gestalteten Glaubensleben sich auseinandersetzen. Da sind, glaube ich, so kleinschrittige Dinge total hilfreich. Dann wiederum Menschen, die jetzt, sagen wir mal, nicht so formulierungsfreudig sind oder die auch Schwierigkeiten haben, Dinge auf den Punkt zu bringen, vorformulierte Gebete an die Hand zu geben, vielleicht eine kleine Auswahl und dann sagen, schau mal, was zu dir passt, probier es gerne aus. Und was nicht passt, das lass beiseite. Wenn es um Menschen geht, die schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs sind, dann finde ich, kann man Gebetsgemeinschaft miteinander einüben und eben im Vorfeld auch fragen, ist das in Ordnung, wenn, ist das in Ordnung für dich, wenn du auch laut betest und oder wenn ich für dich laut bete. Ich war eine Zeit lang mit einem jungen Erwachsenen aus unserer Gemeinde zusammen, wir haben uns 1,5 Monate Zeit genommen, haben uns wöchentlich getroffen und haben gemeinsam gebetet und vorher darüber gesprochen, wofür können wir beten, wo drückt der Schuh, wofür wollen wir danken. Das ist dann nochmal eine sehr intensive Geschichte, nicht nur unter die Überschrift Schule des Betens, sondern ich glaube dann eher so geistliche Begleitung und ein Teilelement ist dann natürlich das Gebet. Was ich interessant finde beim Gebet, darüber haben wir jetzt nicht so wirklich gesprochen, wir haben jetzt über einzelne Anlässe gesprochen zum Beten, die, finde ich, wichtig und gut sind. Und die andere Dimension des Betens ist für mich eine Haltung.
Erzähl.
Knut und ich, wir sind in einem Theo-Gebetskreis. Wir treffen uns alle naslang mit einer Horde von Pastoren und erzählen einander, wofür wir gerne möchten, dass die anderen beten. Es ist eine wunderbare Erfahrung, wenn andere Christenmenschen für einen beten. Dabei war mal ein Kollege quasi als Gast und der hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Wir haben die Gebetsanliegen gesammelt und für ihn war das schon Gebet. Denn Gott war ja schon dabei. Das ist ja das Lustige. Wir erzählen einander, wofür wir gerne möchten, dass wir beten und letztendlich ist das schon ein Gebet. Gott hört das ja schon mit. Der Akt des Gebets ist dann selber nochmal das Offiziellmachen in Anführungsstrichen. Also Gott, ich nehme dich jetzt auch bei deinen Zusagen und wir vertrauen dir das jetzt auch an. Ein enger Freund von mir, das ist ein ganz nüchterner Beter, ein sehr fleißiger, aber sehr nüchterner Beter. Der braucht nicht viele Worte. Und wenn ich das Gebet als eine Haltung verstehe, dann, und das ist ein wichtiger Zugang für mich persönlich, dann nehme ich im Alltag ganz viel mit ins Gebet. Dann, wenn ich auf dem Rad sitze oder im Auto unterwegs bin und ich denke über etwas nach, dann ist das für mich immer schon ein halbes Gebet, das sage ich dann Gott auch nochmal kurz und knackig, aber der hat mir ja schon vorher zugehört. Also Gebet als Haltung bringt für mich den Alltag nochmal viel stärker in die Gegenwart Gottes.
Ich liebe das genauso. Das ist im Grunde dieses Beides gibt, so diese festen Orte, die so mehr nach einer Struktur funktionieren, irgendwie morgens die Viertelstunde, sag ich mal. Und das, was über den Tag über immer läuft. Wenn ich genau auf dem Fahrrad sitze und mir geht was durch den Kopf und dann kommen so diese Gebete, die manchmal auch gar nicht so einen richtigen Anfang und Ende haben, sondern Gott ist da irgendwie so da.
Du hast im Vorfeld gesagt, ob es irgendwie ein Wort oder so gibt, was uns besonders motiviert oder prägt oder was weiß ich. Und ich musste denken an ein Buch von Ole Hallesby. Vom Beten heißt das, alter Klassiker. Und er fängt an mit einem Zitat aus der Offenbarung, wo Jesus sagt, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und das fand ich ein mega Einstieg in das Thema Beten. Dass Beten nicht von mir ausgeht, sondern von Gott ausgeht. Also für mich ist Beten Antworten. Ja, also Gott spricht mich an, Gott ruft mich an, Gott fordert mich auf. Wenn ich das nicht habe, dann denke ich doch, ach, kann ich mich trauen, mit meinen Sachen zu Gott zu gehen? Und wenn ich ganz am Anfang bin, hört das überhaupt jemand? Das ist ja auch komisch, dass man aufgefordert wird, in einem leeren Raum anfangen, Gespräche zu führen. Nein, also diese Dimension, dass Gott wünscht sich Gemeinschaft mit mir, Gott wünscht sich, dass ich ihm das sage, dass ich das, ja, und der kann auch meine Gedanken lesen, ja, ich muss das auch nicht sagen, aber es ist trotzdem was anderes, wenn ich ihm das sozusagen von, das ist eine Haltung, dass ich ihm das anvertraue. Und mein Beten ist ein Antworten auf Gottes Sprechen zu mir. Also deswegen fand ich diesen Einstieg von diesem Buch, das habe ich vor Jahrzehnten gelesen, aber das hat mich nicht losgelassen.
Ganz entscheidender Punkt, quasi im Beten bringt der Heilige Geist uns dazu, ihm selbst zu antworten. Und natürlich ist, also ich halte es extrem wichtig, aktiv zu beten und jetzt nicht nur nachzudenken und dann hinterher zu sagen, naja Gott, du hast zugehört hier, ne? Weißt schon selber. Meine Frau weiß, dass ich sie liebe und es ist etwas anderes, wenn ich ihr sage, dass ich sie liebe. Entscheidend wichtig. Auch beim Gebet natürlich. So. Und was ich bei dem Buch von Ole Hallesby so genial finde, er beschreibt das Beten auch als eine Schule des Gebets und er beschreibt das Beten nicht als eine Wohlfühloase. Es ist großartig, Gott zu loben. Es ist großartig, in betende Gemeinschaften mit hineingenommen zu werden, dort einzutauchen. Und ganz häufig ist Gebet auch anstrengend und er beschreibt es als einen Kampf. Mhm. Und das war für mich tröstlich, weil ich gemerkt habe, wow, also wenn ich eben nicht nur diese Highlight-Erfahrung beim Beten habe, dann bin ich schon mal nicht alleine, sondern es hat auch etwas mit dem Beten zu tun und Beten birgt so viel Segen in sich und Beten ist auch Aufgabe und Aufgaben sind manchmal auch etwas schwer.
Das nehmen wir mal als Schlusswort. Ich hoffe, dass für euch ein paar gute Anregungen dabei waren, so euer eigenes Gebetsleben zu gestalten. Wenn ihr uns als Tischgespräch unterstützen wollt, wir haben eine neue Homepage seit geraumer Zeit, geht mal gerne auf die Homepage tischgespräche-podcast.de und da gibt es auch die Seite Unterstützen und tatsächlich ist das so, dass wir uns auch freuen, wenn ihr euch vorstellen könntet, uns auch als Podcast finanziell zu unterstützen mit einer Spende, weil ich auch davon träume, irgendwann den Schnitt dieser Podcast-Folgen, die Produktion vielleicht in professionelle Hände zu legen und das wird mich total entlasten. Also wenn ihr euch vorstellen könntet, die Tischgespräche zu unterstützen, wäre ich da dankbar. Wir freuen uns, dass Jan Jakisch für euch in 2 Wochen, für uns nicht in ganz 2 Wochen, sondern in ein paar Minuten, wenn wir weiter aufnehmen, wieder mit dabei ist, wo wir eine nächste geistliche Übung uns anschauen. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.